Ja, liebe Geschwister, das wird mal einfach sein, wenn wir auf den Stufen vor seinem Thron stehen und ihm Lieder singen. Dann müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen um diese ganzen Sachen, die hier auf der Erde passieren und stattfinden können. Wir sind ja gerade in so einer Predigtreihe drin. Wie frei ist denn nun frei als Christen? Ich meine, am Karl kann man es deutlich sehen, wenn man zu viel Freiheit hat in einem bestimmten Alter und eben noch nicht so die Folgen abschätzen kann, kann das auch sehr negativ enden. Und deshalb gibt es die Fragen, wie gehe ich denn als Christ verantwortlich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich verantwortlich mit meinem Geld um? Gibt es sowas wie eine christlich geprägte Verkehrsethik zum Beispiel? Wie sieht ein politisch verantwortliches christliches Verhalten denn aus? Oder beschränkt sich unsere freikirchliche Ethik darauf, dass wir sozusagen den Regenschirm rauszücken, wenn irgendjemand im Regen steht? Oder gucken wir vielleicht auch als Freikirchler uns die soziale Großwetterlage an und arbeiten daran, dass sich diese soziale Großwetterlage hier in Deutschland bessert oder sogar weltweit? Das ist eine Fülle von konkreten Lebensfragen, die sich jeder überzeugte Christ in unserer heutigen Zeit stellen muss. Wer sagt, ich bin Christus dem Auferstandenen begegnet, der sagt auch Ja zu einem Leben in Nachfolge. Und er sagt auch Ja zu einem christlichen Lebenswandel. Ein Lebensstil, der von Jesus Christus geprägt ist, und zwar in allen Bereichen des Lebens. In der Familie, im Beruf, im Alltag und auch in der Gemeinde. Christsein, das bedeutet also nicht nur, dass ich eine Antwort habe auf die Frage, wie es denn nach dem Tod sozusagen weitergeht, sondern ganz im Gegenteil, dass ich Antworten auf die Fragen habe, die mir das Leben heute und hier jetzt gerade stellt. Ich meine, Jesus möchte doch von seinen Leuten, dass sie so sind wie das Salz der Erde, wie das Licht der Welt. Und so haben doch Christen eine alternative Art zu leben, eine alternative Ethik. Als ich darüber angefangen habe zu predigen, gab sicherlich Leute, die gedacht haben, ja endlich eine Predigt oder mehrere Predigten über die zentralen Fragen des Glaubens. Wie oft wurde mir denn schon gesagt, das musst du doch sagen, denn das steht doch in der Bibel. Predige zum Beispiel den jungen Leuten, wie sie sich sexuell verhalten zu haben. Oder predige auch den Älteren und den Mittelalten, wie sie mit dem Rauchen umzugehen haben. Leider habe ich die Leute wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht und ich will auch sagen, warum. Zum einen kommen ja diese Vorschläge oft von Leuten, die ohnehin gerne einmal, wie soll ich sagen, in einer bestimmten Art und Weise zuschlagen, sprich, die es gerne hart haben und eher dem Gesetz zugeneigt sind, als dann dem Evangelium von Jesus Christus. Die nehmen dann kein Blatt vorm Mund und meinen, jeden, der es hören will oder auch nicht hören will, sagen zu müssen, wie eine christliche Ethik aussieht. Also wie ein Christ in dieser Welt zu leben hat. Dann gehört der drohende Zeigefinger dazu und zum Teil sind sie auch sehr stolz drauf, dass sie wissen, wo es lang geht, weil ja andere Christen das eben nicht wissen und dementsprechend nur dahin dümpeln oder sogar verblendet sind. Und stellenweise muss man auch so sagen, gibt der Text, den wir uns angeschaut haben, ja auch recht. An der Stelle, Paulus hat hier eine negative Verhaltensliste drin gehabt und wir sollen auch mit Geschwistern, die von einem Fehltritt übereilt werden, sprechen, so steht es in Matthäus 18, Vers 15. Aber doch haben wir gerade eine andere Sicht der Bibel in den letzten Sonntagen kennengelernt. Gerade in Christus sind wir ja frei und nicht mehr unfrei unter den Mächten dieser Welt und unter die Gesetze gestellt. Aber das Wichtige daran war, dass diese Freiheit nicht eine beliebige Freiheit ist, sondern dass sie ein Gesicht und einen Kopf hat, nämlich Jesus Christus. Und so haben wir zum Beispiel in Römer 14 gelesen, dass wir uns gegenseitig trotz strittiger Fragen aufnehmen sollen und annehmen sollen, ohne dass wir darüber jetzt großartig auch ständig diskutieren und ein richtig und falsch dabei finden. Und aus 1. Korinther 6, Vers 12 haben wir die Grenze der Freiheit gesehen, dass es eben keine Macht über mich gewinnen darf. Und dann startet ja unser Text, mit dem wir uns die letzten Wochen gerade beschäftigt haben, gerade damit, dass das die Freiheit nicht als Gesetz, sondern eben aus der Liebe herauskommt. Darum kann ich den Zeigefinger-Christen, die immer alles ganz genau wissen, nicht die Unterstützung geben, die sie da gerne möchten, und übe deshalb eben Zurückhaltung an dieser Stelle. Trotzdem muss man auch sehen, entlässt uns dieses Thema christliche Ethik nicht in eine Beliebigkeit. Denn mein innerer Kompass, den ich habe, der muss immer auf Christus hin ausgerichtet sein. Und dann frage ich mich doch, in allen Lebenslagen, was würde hier und heute in dieser konkreten Situation Christus ehren und ihm entsprechen? Und damit kommen die eigentlichen Probleme. Was ist denn, wenn gerade der Kompass sagt, dass das, was mir wirklich lieb geworden ist, was ich wirklich gerne mache, nicht das Richtige ist, da ich das ändern müsste? Da ich vielleicht sogar in eine Richtung gehen muss, wo ich mich komisch fühle. Ihr müsst das nur mal ausprobieren beim Beten, die Hände andersrum zu falten. Also ne, normalerweise, also jeder hat da so seine beliebte Art und Weise, wie er die Hände faltet. Wenn man die einfach mal andersrum macht, dann merkt man erstmal, oh, fühlt sich komisch an. Habe ich die überhaupt richtig gefaltet? Ja, habe ich richtig gefaltet. Eigentlich macht nichts, aber ist anders. Also es ist gar nicht so einfach, da aus der einen Art, wie ich lebe, auszusteigen, wenn ich feststelle, Herr, du willst da plötzlich was anderes. Und damit kommen wir nämlich zum dritten Teil unserer Predigtreihe heute. Wie kann ich Kraft bekommen, gerade das zu tun? Schauen wir erneut in den Brief, den Paulus an die Galater geschrieben hat. Galater 5, 13 bis 26 schauen wir uns an. Da heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, und denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber in Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voller eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Gebraucht nun die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, durch die Liebe dient einander. Galater 5, Vers 13, da kommt es her. Paulus müsste nicht so viele Worte über seine Ethik schreiben an dieser Stelle, wenn das ganz logisch und einfach wäre. In diesem Text schreibt er ja darüber, dass christliche Ethik ein nicht ganz einfaches Unterfangen ist. Wer frei ist, kann tun und lassen, was er will. Nein, er schreibt auch nicht nur im Galaterbrief davon, dass ein Christ ständig in eine innere Auseinandersetzung geführt wird. Ja, geradezu in einen Kampf hinein. So sagt er zum Beispiel an die Epheser, denen er dann sogar empfiehlt, eine geistliche Waffenrüstung sich zuzulegen, in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. aber nicht nur gegen die Welt und was oberhalb dieser Welt ist. In Römer 7 wird er dann sogar ganz persönlich und sagt in Römer 7, Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Armer Paulus, könnte man da sagen, wenn man nicht wüsste, wie recht er mit diesem Gedanken hat. Jeder weiß es selber, unser Wollen und Fühlen kann uns in einen Zwiespalt bringen zwischen dem, was gut ist, was Gott gewollt ist, und das, was, seien wir ehrlich, einfach häufiger erprobt ist, einfach uns näher liegt, weil es einfacher ist, nicht so kompliziert ist, weil es auch allgemein anerkannt ist und ja eh alle so handeln. Paulus nennt es den Konflikt zwischen unseren Begierden und den Leidenschaften, die uns in eine Diskrepanz zwischen Fleisch und Geist nachher bringen. Ich denke, jeder kennt diesen Konflikt, von dem Paulus in Römer 7 und auch in Galater 5 redet. Aber welche Hilfestellungen hat er denn, dass wir auch diese Befähigung, die Kompetenz erlangen, uns christlich dann zu verhalten? Woher können wir denn diese Kraft überhaupt nehmen, das Ganze auf uns zu nehmen? Paulus weist in diesem Zusammenhang auf zwei Dinge hin, die wir uns ganz klar vor Augen stellen wollen und halten wollen. Das eine ist Galater 5, Vers 24. Die aber in Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Konkret, wir haben also unsere Leidenschaften und unsere Begierden mit dem Fleisch zusammen gekreuzigt. Wie ist das geschehen? Nun, jeder, der getauft worden ist, hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er genau das tun möchte. Wir haben mit der Taufe erklärt, wir wollen uns nicht mehr uns selber leben, sondern wir folgen nun Jesus Christus nach. Und das ist das Erste, was er hier betont. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft heraus leben wollen und können. Und so kommt Paulus mit dem zweiten Gedanken, dann auf den Heiligen Geist zu sprechen, den die empfangen haben, die ihr Leben Jesus Christus untergeordnet haben. Da heißt es dann in Galater 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist das größte Geschenk überhaupt. Der Heilige Geist ist in uns eingezogen. Er ist sozusagen der eigentliche Pädagoge, der da mit uns unterwegs ist. Er leitet uns an, er weist uns den Weg, was gut ist, er zeigt uns das auf, was richtig ist, in den Augen Gottes. Und so können wir auch nur durch ihn die Bibeltexte lesen, denn durch ihn können wir sie verstehen. Und durch ihn bekommen wir dann auch die Kraft, dass wir so leben können, wie es Christus gefällt. Und wie es Gott von uns möchte. Deshalb lasst uns nochmal in diesen Predigttext hineinhören. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen den Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn wir als Christen leben wollen, dann brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes, und zwar jeden Tag aufs Neue. Man kann sich bemühen, nach der Liebe zu leben oder nach den Aussagen der Bergpredigt zu leben, und so etwas alles. Man kann sich bemühen, auch ein christliches Maß für sein Leben zu finden. Aber wenn der Mensch nichts vom Heiligen Geist weiß. Oder wenn er sogar mit dem Heiligen Geist innerlich auf Distanz steht, wie willst du das dann schaffen, dieses Leben? Ganz im Gegenteil, damit wirst du dich und andere womöglich eher zugrunde richten, als weiterbringen. Das kann man so vergleichen, als wenn man ein Auto hat, bei dem man den Motor ausgebaut hat. Ja, natürlich kann ich dort lenken. Und natürlich, wenn irgendjemand anschiebt oder ne, vielleicht habe ich ja im Bodenblech noch ein Loch, dann kann ich da wenigstens treten, dann kann ich das Ding sogar ein Stück bewegen. Aber es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Deshalb ist es unsere primäre Verantwortung, dass wir uns immer wieder und wieder aufs Neue diesem Geist Gottes öffnen. Und dass wir uns damit dann der Bibel öffnen. Und dass wir dann auch ins Gebet gehen und sagen, Herr, zeige mir nun, wie ich leben soll. Zeige mir, was das heute für mich bedeutet. Sprich zu mir einfach und führe mich an der Stelle. Und ihr werdet erleben, manchmal wird das ziemlich eindeutig sein, dass der Herr sagt, hier, geh in diese Richtung. An anderen Stellen sagt er, hey, ich habe dir auch Freiheit gegeben. Ob du um diesen Baum nun links herum gehst oder rechts herum gehst, das kannst du selber entscheiden, nach deinen persönlichen Ansichten, die ich dir ja auch mit der Geburt sozusagen mitgegeben habe und durch dein Leben hindurch. Aber der Herr wird dann durch den Heiligen Geist zu dir reden. Und er wird dir auch die Kraft dann dazu geben. Und deshalb ist es wirklich, und das ist ganz, ganz wichtig, und deshalb wiederhole ich das, unsere primäre Verantwortung in unserem Leben, dass wir uns nicht aus diesem geistlichen Prozess herausnehmen und das Leben einfach so geschehen lassen. Denn dann fangen wir an, unsere Freiheit zu missbrauchen. Wir brauchen diesen Pädagogen, wir brauchen diesen Beistand, diesen Heiligen Geist in uns. Und das nicht nur am Morgen in der stillen Zeit oder irgendwann während des Tages oder vor den Mahlzeiten, wenn wir dort beten oder in besonderen Notsituationen, sondern in jeder Situation unseres Lebens, immer und immer wieder. Und dann wird er uns nämlich auch diese Kraft dafür geben. Wenn du also heute vor einer wichtigen Fragestellung deines Lebens stehst, dann geht es nicht darum, irgendwie groß rumzufragen, sondern dann geht es darum, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dich leitet. Dass er dir zum einen zeigt, was Christusgemäß ist, und dann, das darf man nicht vergessen, dass er dir auch auf der anderen Seite die Kraft dafür gibt, dieses Christusgemäße auch auszuführen. Das kann nämlich manchmal ganz schön schwierig sein, wenn das irgendetwas Liebgewonnenes ist, was man da sagt, oh Herr, ich gebe es dir hin, das will ich nicht mehr. Dass man dann auch die Kraft bekommt, das so zu leben. Liebe Schwester, und deshalb bete ich, dass uns das immer besser gelingt hier in der Gemeinde. Dass wir ein solches christusgemäßes und vom Geist Gott geprägtes Leben führen können. Und lasst uns auch dafür beten, dass wir nicht uns überheben, nicht die Nase rümpfen über die Leute, die es eben nicht so gut schaffen, wie, das muss man an vielen Stellen sagen, wie wir es einfach denken. Und ich bete auch, dass wir uns nicht vergleichen und im Neid einander begegnen, so wie Paulus das am Ende dieser Textpassage ja andeutet. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der eben Menschen leben, die zur Freiheit berufen sind. Die zur Freiheit in Jesus Christus berufen sind. Eine Gemeinde, in der auch Freiheit und Liebe herrscht. Und so wünsche ich mir aber, dass wir in aller Liebe diese Fragestellungen aufnehmen, die uns eben im Alltag begegnen. Und dass wir uns einander helfen, einen guten Weg miteinander zu gehen. Und dann können wir vielleicht auch sagen, ich bin so frei, denn ich lebe unter der Herrschaft Jesu Christi. Und das sollte doch das Höchste in unserem Leben sein, dass wir auf ihn hinweisen, dass wir ihn lieben und dass wir ihm dienen. Amen.